Russland war sech gochte entlegéins geniwwer d'Formuléierung vun dëser Resolutioun, déi d'international Kontroll an den Ofbau vum Arsenal vu chemesche Waffe vum Bashar al-Assad firgesäit. Firgesinn aslo och, datt am Fall wo de syresche Regime sech net dro ginn halen, e Militärersatz méiglech ass, ma allerdings mis dann enke eng weider Resolutioun gestemmt ginn. Eng Ekipp vun UNO-Experten huet iwwer dem sa Serie weider Analysen iwwer d'presuméiert Gëftgasattacke gemaakt, a werde méindeg e neue Rapport präsentéieren. Eng zweede Kipp ass supposéiert Nächst Woch siewe weider Sitten ze besiche, wo no der grösser Attack vom 21. August zu Damaskus weider chemisch Waffen agesat giwieren. Gespräche um den umstrittenen iranischen Atomprogramm komme gut fir run, hautet d'Internationale Agence für Atomenergie zu Genève die echt neu Gespräche am Iran gehad, wie tisch ganz konstruktiver. Nächste Rendezvous gouf ob den 28. Oktober festgelöscht. Gestern dann hat den iranischen Außenminister Javad Zarif auch positiv Gespräch mit seinem amerikanischen Homolog John Kerry, dat um Bord von der UNO-Vollversammlung zu New York. Denn John Kerry sot no dieser Entrevue, von dem Niveau a 6 Jahre die echt, dat den Tontöchte bei de Länder sech wesentlich verbessert hat, allerdings Mysterien nach viel froher beantworten. Die Internationale Velosföderation UCI hat den neuen Präsident, der Brit Brian Cookson. Hier hat sich bei der Wahl mit 24 Stimmen durchgesetzt gegen den aktuellen Präsident Pat McQuaid, der just 18 Stimmen kriegt. Es wird gehofft, dass der neue Präsident den Image vom internationalen Cyclismus kann verbessern. Ein ganz reihe Dopingsaffären und dem Ruf von dem Sportjofil geschwört. An der Profi-Footballspieler Lionel Messi will mit der spanischen Steuerverwaltung zusammen schaffen. Der Spieler vom FC Barcelona war heute, wenn es denger Steueraffäre Spanien für ihn gericht, weil ihm aus seinem Papiergehalt geht, durch Finanzkonstrukte rund 4 Millionen Euro an der Zünd zu haben. Ein Teil vom Abkommens von Lionel Messi, den ihn durch seinen kommerziellen Kontrakt erkriegt hat, wie an den Jahren 2006 und 2007 über Kompanien am Belize und am Uruguay deviiert ging. Der Lionel Messi so taut für den Richter, dass er nie einen Rechtsstreit mit der Steuerverwaltung volt. Merci dat der 100,7 lauscht, dat et sinn lo 17 Minuten op, dat wäret fir de Noves Panorama, ihr schall gönnere ganz scheine Weekend.
Und dat wär eng Redivision vum Norichtemagasin Panorama, präsentiert vum François Aulner. Fir de Magasin Web News begrüßt ich lo den Steve Clement. Haut geht dem Online-Gaming.
Wenn ich sie dir fit lauscht, no gelauscht dat gin. Spätestens seit WikiLeaks wissen wir, dass verschiedene Institutionen, wie auch sogar Länder, ein komisches Verständnis haben, wenn es um die Phase von Daten von Menschen geht. Der 6. Juni 2013 war es online. Der größte Datenschutzskandal am digitalen Zeitalter, den sich kann vorstellen. Eine bis dato unbekannte Figur mit dem Namen Edward Snowden hat Weltmacht Amerika und Zittere gekriegt. Das sind Informatiker, die in einem Vertrag bei der National Security Agency, die sich um die Staatssicherheit soll bekümmern, als scheinbar mir nicht dir nicht mit einer digitalen Wallis voll Dokumente aus dem Heisch-Sicherheitstrakt getrüppelt. Das ist als sogenannten Whistleblower, den ethisch bedenklich Informationen und die Öffentlichkeit bringt. Das muss von der Spionage also auch bis lo nach nicht richtig bekannt. Zusammen mit der Universität Lützeburg hat Gemeng Esch ob ein Table Ronde angeladen, wo es um die Affäre Prism sollt gehen. Prism ist ein Programm für die Überwachung und die Auswertung von digitalen Daten an Medien. Internet, Telefon, Satelliten, alles, was in irgendeiner Form digital ist, geht auch am Moment nach immer fast. Erstaunlich war allerdings, dass scheinbar wenigste vier gezündete Wahlen an der Srell-Affäre nicht über die Lützeburgische Verhältnisse geschwärzelt gehen. Denn Franck Le Prévost, Vizepräsident von der Uni, resümiert ein paar von den Opfern.
Le groupe brésilien Petrobras, le ministère français des Affaires étrangères, les chefs d'État du Mexique et du Brésil, l'ONU. Voilà un certain nombre de structures, d'entreprises, d'organisations qui auraient été la cible, si on en croit les révélations de Edward Snowden, de surveillance électronique particulièrement poussée.
Mais le programme PRISM est pas le seul volet de l'affaire.
Les programmes dont on parle, le programme PRISM, c'est un volet de l'histoire. Ce n'est pas le seul volet de l'histoire. Il faut être aussi conscient de cela. Le programme PRISM est un programme qui permet de collecter un certain nombre d'informations, mais il se greffe également sur d'autres programmes qui ont des noms assez particuliers. L'un s'appelle Bull Run, qui aurait un budget d'environ 250 millions de dollars par an. Depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sauf erreur de ma part, depuis environ une dizaine d'années. Donc ce programme est destiné à essayer de trouver des failles dans un système de cryptage. Un projet génie, qui porte ce nom-là, qui serait budgétisé aux alentours de 652 millions de dollars aurait comme, disons, but la mise sous contrôle d'un certain nombre de systèmes étrangers. X-Key Score, qui serait par exemple en mesure de collecter tout l'historique et un certain nombre de communications, notamment via Facebook et ce genre de système. Voilà, ça c'est l'ordre de grandeur. Pour vous donner encore un chiffre, le budget annuel de la National Security Agency, estimé, est aux alentours de 11 milliards de dollars.
De Stefan Braum, doyen de la Faculté de droit, schwätzt von enger Erosion bei unseren Bürgerrechten.
Seit längerer Zeit zeugen einer Erosion. Und Prism ist nur der Ausdruck eines strukturellen Problems, mit dem wir uns erst zu tun haben, nämlich eine Erosion von Bürgerrechten aufgrund einer veränderten Form von sozialer Kontrolle, mit der wir es zu tun haben, gesellschaftlicher und staatlicher Art.
Das ist durch Paradigmawechsel an den letzten Jahren zu erklären, laut dem Braum.
Der erste Paradigmenwechsel von Freiheit zu Sicherheit. Spätestens seit dem 11. September reagiert die europäische Innenpolitik auf bestimmte Problemlagen fast in hysterischer Weise. Und die Einschränkung von Bürgerrechten, die seither stattgefunden hat, ist immer gerechtfertigt worden mit dem Verweis auf Sicherheitsbedürfnisse. Also das Sicherheitsparadigma hat die Orientierung an Grundrechten, an Grundrechtsschutz, am Schutz individueller Freiheiten abgelöst.
Mir schenke verschiedene Grundsätze von eisen persönlichen digitalen Daten vergisst zu hun.
Der zweite Paradigmenwechsel, der den Datenschutz und die Übermittlung von Daten selbst betrifft, das ist der Paradigmenwechsel vom Grundsatz des Rechts auf Privatsphäre, der informationellen Selbstbestimmung, hin zum Grundsatz und zum sogenannten Prinzip der Verfügbarkeit von Daten. Die Europäische Union hat dieses Prinzip der Verfügbarkeit von Daten etabliert und das bedeutet im Prinzip, dass all unsere persönlichen Daten überall frei zirkulieren können müssen. Dass vor allem Behörden, Institutionen Zugriff auf diese persönlichen Daten haben. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der zum Teil erklärt, warum der Schutz der Privatsphäre auch in der europäischen Datenschutzpolitik und Informationspolitik zunehmend angestellt wird.
Obwohl die schlimmste Wirsel, die wir am Moment über die Sorge lösen, ja, auch du bist Terrorist.
Das dritte Paradigma, das sich ändert, ist die Vorstellung von sozialer Kontrolle, sag ich mal, die wir haben. Traditionell war es so, dass ein Staat, eine Gesellschaft nur dann in Bürgerrechte eingreifen darf, wenn entweder wie im Strafverfahren ein Verdacht gegeben ist, dass jemand eine Straftat begangen hat, oder aber, wie im Polizeirecht, dass wir eine Gefahr haben, dass irgendwo ein Schaden für ein Recht entsteht oder dass eine Straftat begangen wird oder dass es ein Risiko gibt, auf das wir reagieren müssen. Das waren klare Grenzen, ja, der Eingriffsbefugnisse des Staates. Und diese Grenzen sind auch in den letzten Jahren zunehmend aufgelöst worden. Ich nehme mal das Beispiel der Vorratsdatenspeicherung. Die Vorstellung, die wir Gesellschaft wahrnehmen, orientiert sich, und die Vorratsdatenspeicherung belegt das, daran, dass wir alle, Sie und ich, potenzielle Risiken darstellen, die man in irgendeiner Weise glaubt, kontrollieren zu müssen.
Mit Prism hat den Akademiker nicht besonders gewundert.
Und all das zusammengenommen, lässt es dann nicht allzu überraschend werden, dass dann auf einmal Überwachungsmodelle wie Prism computermäßig gestützt da sind, existieren, angewendet werden, die sich all diese drei Paradigmen zu eigen gemacht haben im Prinzip.
Das ist aber nicht alles verloren. Verschiedene Leute bewegen sich für ihre Freiheiten. Mehr massiv auf Stroß, als am Moment nach Kee gegangen zu Lützeburg.
Ich glaube, man muss unterscheiden. Zum einen gibt es immer noch durchaus grundrechtssensible Bürger, die sich der Problematik bewusst sind, dass wir zunehmend in eine Logik geraten, die uns einem allgemeinen Zugriff von Algorithmen, ja, nicht nur von staatlichen, sondern auch von privaten, ich nehme mal Google und Facebook, aussetzen. Der Grund, warum, wie Sie sagen, niemand auf die Straße geht, mag darin liegen, dass der Zugriff auf unsere Daten und damit das Eindringen in unsere Privatsphäre etwas sehr Abstraktes ist. Das tut nicht weh. Das ist eine Rechtsverletzung, aber es tut im Moment nicht weh. Anders als wenn Sie jetzt auf der Straße festgenommen werden. Ja, das ist ja auch ein Eingriff in Bürgerrechte, der dann aber physisch spürbar ist.
Wir gehen uns aber sicher und das System gewinnt. Wir haben nichts zu verstoppen.
Das, was da passiert, ist ein Eingriff in ein Bürgerrecht, der sozusagen sanft erfolgt, wenn man so will. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, sind eventuell dann später spürbar. Nehmen wir an, Sie wollen ein Bankkonto eröffnen irgendwo und Sie bekommen aus irgendeinem Grund gesagt, dass Sie nicht kreditwürdig sind. Nehmen wir an, Sie wollen in die Vereinigten Staaten einreisen und bekommen die Einreise verweigert und wissen nicht genau warum. Das sind potenzielle Anwendungsfälle, wie wir mittel- und langfristig unter die Kontrolle von Algorithmen geraten, und die Konsequenzen sind im Moment jedenfalls für den Einzelnen nicht absehbar, können aber jederzeit konkret werden.
Agenie des Logarithmen sind dat gefährlichst untersach. Wann lo een verdächtigt Muster bei engem Bierger erkannt gett, da geht ein Ludun. An et gedehn mehr genau geguckt. Metadaten gin rufgespielt. Am Einzelfall, zum Beispiel wann den Emul de Mond an den Afghanistan urrift, as ke Problem. Hei gett jo an engem echten Moment net de Kontinu von der Kommunikation gespeichert, mir nimmen, dass du eng Verbindung war. Wann ihn lo allerdings diese Puzzle aus Metadaten zusammenbastelt, dann hört ihn ein deutlich Profil von einer Person. Das kann auch für eine Privatindustrie zunutze sein. Drall Philipp Weinmann erklärt sein Erstaunen über die Sicherheit von diesem Staatsapparat.
Was wir jetzt gesehen haben in der letzten Zeit, in den Monaten seit Juni, ist, glaube ich, für Leute, die sich mit den Themen Kryptographie, Reverse Engineering, Computersicherheit beschäftigen, im Einzelnen nichts Überraschendes. In der Summe genommen ist es jedoch erstaunlich, dass die Begehrlichkeiten, die vorhanden waren, dass diese eben auch ausgenutzt wurden.
Für den Stefan Braumer ist klar, ihr besseren europäischen Datenschutz hilft.
Ganz klar, wir brauchen einen verstärkten europäischen Datenschutz. Wir brauchen eine europäische Verordnung und eine europäische Richtlinie, die modernen Herausforderungen der Datenverarbeitung, der Informationsverarbeitung aufnimmt und endlich auf europäischer Ebene mit einem Datenschutz aufräumen, der momentan sehr fragmentiert, sehr zersplittert, sehr unklar und nicht sehr weitreichend ist.
Et gesäide so aus, wie wann et in der Zeit wir sein Digitalliewe richtig an die Hand zu holen, also detailliert dafür sollt interessieren, wat du überhaupt lebt. Technische Möglichkeiten ginnet da. Das haben Grüneisen von den Freunden von der N, rät den Benutzer zum Beispiel Tor zu installieren. Das ist also ein Programm, den einem sein Internet-Traffic anonymisiert. Es soll ihn aber kritisch bleiben, an nicht alle Radiosendungen leben, die einem etwas verspricht.
Definitiv, Frohe soll den immer stellen, soll immer kritisch bleiben, auch wie sie wie von eben genauso Software, die einem verspricht, für anonym können zu surfen. Ich meine, man findet das Tor Open Source, natürlich, dass Jitfrien sich daran kann, alle sind, den Code analysieren. Da das eben auch etwas, was man immer mehr gesehen, dass immer mehr Programme, Krypto geguckt wird, stimmt das nach, sind da irgendwie Sachen, Fehler angebaut gehen, die ganze Krypto dann noch schwächen oder unbrauchbar machen. Die sind bei Tor umgang zu gucken, die haben sie aber bis dahin nicht gefunden. Natürlich gehen zwar immer Rümmer und anderem, aber das tut so gut wie bei all Software. Aber bis dahin hat sich das bei Tor noch nicht bewahrheitet.
Das kritische Denken ist wichtig. Allerdings ist es manchmal ein Drohzählakt für nicht paranoid zu gehen. Der Weinmann kann es beruhigen, dass das Fundament von der Verschlüsselung aber noch nicht umwackeln ist.
Es ist aber kein fundamentales Misstrauen in Kryptographie angebracht. Das ist ein behebbarer Schaden.
Was bedenklich ist, laut dem Weinmann, denn er sei hat verschiedene Technologien so beeinflusst, für das Knacken von diesen Schlüsseln zu vereinfachen. Durch Zeiten gesagt ihnen, dass der Mensch eng enorm Angst für ein etwas schenkt zu haben. Anfangs waren die Exportieren sowie die Importieren von sicheren Verschlüsselungsmethoden verboten.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, tout un ensemble de pays avait une législation très très restrictive sur l'utilisation de la cryptologie. L'argument étant le même que celui qu'on trouve aujourd'hui, à savoir, si l'utilisation de la cryptologie est très très diffusée, on n'arrivera plus à choper les méchants.
Wie ihr zu Lützeburg ausgesagt, weiß ich noch nicht so genau. Mir wird der Leprevost passend seht, Sachen existieren recht, wenn wir hinten umgehen.
Vers la fin des années 90, la Fondation Omega avait été sollicitée par le Parlement européen. Fondation Omega était basée à Manchester à l'époque, je ne sais pas. Mais elle avait été sollicitée par le Parlement européen sur un certain nombre de sujets sur surveillance électronique, alors qui touchait un petit peu à tout. Ça touchait au bracelet électronique, vous savez, les prisons sans murs, ce genre de choses. Et puis, il y avait un paragraphe qui faisait 10 lignes. Il faisait 10 lignes dans ce rapport qui faisait peut-être une cinquantaine de pages sur l'existence potentielle d'un système de surveillance électronique internationale piloté depuis les États-Unis, en particulier par National Security.